Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis. Die Berner Regierung ist für den Flugplatz Meeringen, will aber längere Zeiten ohne Fluglärm. Und eine Grossratskommission will die Psychiatrie privatisieren und provoziert Widerstand. Das sind die Schlagzeilen zu den Aktualitäten vom Tag. Nachher zeigen wir euch, wie das geht, wenn IB-Fans und Funktionäre im Zug zum Auswärtsspiel für Ruhe und Ordnung sorgen. Und wir gehen ins Büro von der Zukunft, eine farbige Kreativwelt mit flauschigen Teppichen, Wohnwänden, Stehtischli und Ruhezonen. Am Mikrofon ist der Michael Sali. Vorab jetzt die Aktualitäten vom Tag mit der Elisa Henni.
Nach der Bevölkerung von Region Oberhasli und den Gemeinden nimmt jetzt auch die Berner Kantonsregierung Stellung zum Militärflugplatz Meiringen. Der Regierungsrat will, dass der erhalten bleibt, aber er verlangt vom Militär, dass es weniger fliegt und mehr auf den Tourismus Rücksicht nimmt. Peter Brandenberger.
Der Militärflugplatz zu Meiringen hat eine wichtige öffentliche Aufgabe, hat der Regierungsrat Christoph Neuhaus heute im sogenannten Kontaktgremium gesagt. In diesem Gremium sind die Gegner und Befürworter von diesem Flugplatz. Die Gegner haben sich von der Regierung müssen sagen, der Militärflugplatz sei ein wichtiger Arbeitgeber für die Region, mit 200 hochqualifizierten Arbeitsplätzen und 25 bis 30 Lehrstellen. Und die Betreiber und Befürworter müssen Abstriche machen bei den Flugzeiten und bei der Anzahl Flüge, findet der Berner Regierungsrat. 4 Monate im Jahr soll aus Rücksicht auf den Tourismus nicht dürfen geflogen werden, im Februar und in der Sommer- und Herbstferien. Und die Berner Regierung findet, gesamthaft soll es nicht mehr als 4'000 Flugbewegungen geben. Das Militärdepartement hat schon früher gesagt, weniger als 5'000 Flugbewegungen pro Jahr gehen nicht. Das letzte Wort hat dann der Bundesrat.
Die Berner Kantonsregierung will auch in Zukunft mehr verdienen als die bestzahlten Chefs in der Verwaltung. Es muss allerdings nicht mehr unbedingt 15% mehr sein, wie das heute vorgeschrieben ist. Die Regierung ist bereit, das wie viel mehr bei Gelegenheit zu überprüfen, schreibt sie in ihrer Antwort auf eine Motion von SVP. Die wiederum schreibt zurück, sie sei nicht einverstanden, sie bleibt dabei und will sich im Kantonsparlament dafür einsetzen, dass die Regierungsräte nicht automatisch mehr verdienen als die obersten Kaderleute. Im Kanton Bern sollen nach den Spitälern auch die psychiatrischen Kliniken selbstständige Unternehmen werden. Das will eine Kommission vom Kantonsparlament.
Die Kommission will die Psychiatrie aus der Staatsverwaltung auslösen und ihre mehr unternehmerischen Spielraum geben. Die Gleichbehandlung der staatlichen Psychiatriebetriebe mit den Spitälern schlägt die Kommission gegen Willen vom Regierungsrat vor. Unter anderem will sie auch die grossen Kliniken zu Bern und zu Münzigen zusammenlegen. Die Regierung hat sich in einem Bericht gegen die Privatisierung ausgesprochen. Die sei teuer, der Kanton vermöge sie nicht. Auch die Personalverbände wehren sich und sagen, eine Privatisierung verschlechtere die Versorgungsqualität für die Patienten und die Anstellungsbedingungen vom Personal. Der Bericht von Regierung und die Anträge von der Kommission sind mehr das Thema im Berner Kantonsparlament.
Vor dem Strafgericht vom Sahnenbezirk hat heute der Prozess angefangen gegen einen ehemaligen Betreiber von 2 Cabarets, zu Fribourg und zu Conchpaco. Ihm wird Menschenhandel vorgeworfen, Anstiftung zur Prostitution und Nötigung in mindestens 18 Fällen. Die Vorwürfe beziehen sich auf die Jahre 2003-2006. Die beiden Cabarets sind unterdessen nicht mehr in Betrieb. Mit angeklagt ist auch ein ehemaliger Angestellter. Und noch das, von Mitte Mai an kann man zu Interlaken Skifahren. Drinnen in einer Halle auf dem Gelände vom ehemaligen Mystery Park. Es ist eine Art rollender Teppich, wo man 3 Leute gleichzeitig drauf können. Solche Anlagen gäbe es weltweit etwa 100, schreibt der Jungfraupark Interlaken, vor allem in Holland, England und Deutschland. In der Schweiz sei es die erste solche Indoor-Ski-Anlage.
Zu den Wetteraussichten. Die Nacht ist es an vielen Orten trocken und auch im Mittelland unter Null. Morgen am Morgen in den Bergen noch dichtere Wolken. Nachher wird es dort sonniger. Im Mittelland ist es eher umgekehrt mit Sonne am Morgen und Hochnebelfeldern am Nachmittag. Mit Beisen ist es nur etwa 6 Grad. Jedem sein Arbeitsplatz, das war gestern. Und warum überhaupt einen haben? Wie Bürodesigner die Arbeitswelt von morgen einrichten, das erfahrt ihr in ein paar Minuten im Regionaljournal. Zuerst jetzt eine Reise mit dem IB-Fanzug auf Lausanne. Rund um Gewalt an Fußballmatchen sind auch Fanzüge ging wieder ein Thema. Fans, die Notbremse ziehen, Bierflaschen aus den Fenstern schiessen oder Bänke demolieren. IB hat schon länger Fanzüge. Seit dieser Saison ist der Club und die Fans allein für die Sicherheit verantwortlich. Die SBB sagen, das Konzept für Hebi, Schäden und Zwischenfälle seien auch ohne Bahnpolizei zurückgegangen. Die SBB möchte das Modell auch für andere Sportvereine. Läuft wirklich alles so gut. Der Thomas Pressmann ist gestern am Match auf Lausanne mitgefahren.
Der Zug fährt zu Bern pünktlich ab. 10 Sicherheitsleute von IB begleiten ihn. Sie haben eine weisse oder eine orange Weste an. Bewaffnet sind sie nicht. Der Daniel von Bergen ist einer von diesen Stewards.
Wir sind jetzt hier im Zug sind wir zuständig, dass einfach einigermaßen Ordnung gehabt wird. Also, dass sie nicht auf die Bank kommen, Zeug zerstören. Und einfach auch sicherheitstechnisch, dass sie nicht rausgehen, wenn der Zug langsam fährt, dass sie anfangen, die Tür auftun und dass sie so ein bisschen im normalen Rahmen bleibt, das Ganze.
Wie etwas passiert, wie es den Leuten zurecht.
Ja, zuerst muss man mal ein bisschen laut werden. Also, muss schon mal auf gut Berndeutsch so mal anpacken. Dann bringt man schon viel her.
Und hören sie auf euch?
Grundsätzlich schon, ja. In den meisten Fällen schon. Also, es braucht eigentlich nicht so viel.
Er kennt die meisten Fans, weil er häufig bei diesen Fahrten dabei ist und auch fast gängig bei den Heimspielen. Dass er die Leute kenne, mache ich viel aus, sagt er. Im Moment müssen er und seine Kollegen nichts machen. Die Fans freuen sich auf das Spiel, sie trinken Bier und rauchen. Das ist erlaubt. Die Sicherheitsleute laufen zwischendurch durch die Wege. Sie könnten eingreifen, wenn etwas wäre. Das ist aber im Moment gar nicht nötig. Aber gleich, sagt die junge Frau,
ja, ich denke, es ist auf jeden Fall gut, dass Stewards überhaupt um den Weg sind, weil es hat ja auch manchmal Familien dabei, die dabei sind. Und finde ich gut. Nein, das ist schon nötig, weil grundsätzlich müssen wir ja die Sicherheit gewähren können.
Der Zugchef Karl Hess von SBB kommt vorbei und kontrolliert Billie.
Das muss schon sein, Einnahmensicherung muss sein, oder? Und, wenn man es nicht machen würde, es würde sich natürlich umsprechen. Und dann würden die Billettverkäufe sehr wahrscheinlich rapid zurückgehen.
Die Fahrten mit dem Extrazug für die IB-Fans, das sind aber schon spezielle Fahrten, sagt Karl Hess. Lebiger und für ihn darum umso spannender. Er macht es gerne. Aber etwa die haben die Fans nicht Freude, wenn er ihre Billette kontrollieren will. Es käme aber kaum vor, dass er angegriffen wird. Und wenn, dann sei gegenüber da, der ihm hilft.
Ich bin getragen oder auch von den Fans selber, aus den Fans raus kommt die Unterstützung, wenn etwas danach speziell ist, von den IB-Betreuern, oder, die auch auf dem Zug waren.
Also Unterstützung von den Fans, wie soll man sich das vorstellen?
Ja, wenn es mal ausarten sollte, eben unter Alkoholeinfluss, oder, verliert der eine oder der andere vielleicht Kontenance, oder, und sieht nur noch rot. Und dann hat es schon Situationen gegeben, wo mehr Fans geschützt haben, vor einem Mal hat irgendwie wollen dumm tun, oder?
In diesen Fanzügen schauen also nicht nur die Sicherheitsleute für Ordnung. Die Fans weisen an, wenn nötig, selber zurecht. Das sei wirklich so und funktioniere, sagt der Clemens Friedli von Gelb-Schwarz-Süchtig, Dachorganisation der IB-Fanclub.
Das kommt an und es kommt besser an. Ich habe das Gefühl, wenn das von den Fans aus selber kommt, als wenn wir jetzt eine Securitas oder eine Bahnpolizei auf dem Zug hätten. Oder? Also wir spielen nicht Polizei auf dem Zug, sondern probieren den Leuten zu zeigen, was ihr Handeln für Konsequenzen hat, schlussendlich. Und das ist, glaube ich, ein Erfolgsrezept.
Das heisst, vernünftige Fans sollen den weniger Vernünftigen sagen, was es braucht, dass so ein Fanzug überhaupt fahren kann. Das heisst aber auch, die Fans müssen sich kennen, Vertrauen haben.
Die Fanszene ist etwas Dynamisches, oder? Da kommen immer neue Leute drauf, die zuerst mal auf einem Zug sind, junge Leute zum Teil. Und die muss man von Anfang an einfach einbringen, ein bisschen wie da. Man muss aufzeigen, was eigentlich für Arbeit hinten dran steckt, dass sie hier billig Auswärtsspiel fahren können mit unseren Zügen, dass ganz viele Leute viel Zeit aufwenden, um das überhaupt zu machen. Und wenn das bewusst ist, dann ist auch das Verhalten entsprechend auf den Zug sehr gut. Und das ist bei uns der Fall.
Der Zug kommt zu Lausanne an. Die knapp 400 Fans von IB laufen zum Stadion. Dort sehen sie es 0-0. Die Fans sind nicht zufrieden. Mit viel Alkohol im Blut und einer grossen Wut im Bauch laufen sie zurück zum Bahnhof. Der Zug wartet schon. Er fährt los, die Leute auf dem Perron winken, die Fans winken zurück. Die Holeien, auch wenn IB gar nicht gewonnen hat. Kurz vor Bern für noch ein paar von Schlägen. Nichts Aussergewöhnliches, sagt der Clemens Friedli von der IB-Fanclub. Dass gerade gar nie etwas passiert, werde nie möglich sein.
Wenn wir auf dem Zug sind, haben wir 400-500 Leute getroffen, ganz verschiedene Individuen und ein paar manchmal über die Stränge schlagen. Das ist der Fall, für das sind wir aber da, für das sind die Stewards da und generell die Leute als Selbstregulierung halt greift, dass man so Sachen kann verhindern kann.
Für das am Schluss alle wieder sicher heimkommen. Das ist das mal so. Der Zug fährt zu Bern ein, keine Scheibe ist kaputt gegangen, nichts ist verklebt oder verspreit, Notbremse hat niemand gezogen. Nur ein paar wollten während der Fahrt die Tür öffnen. Die Stewards sind eingeschritten. Der Zugchef von SBB, der Karl Hess, macht unter seinem Tagesbericht ein Häkchen.
Das war ein schöner Tag, ganz normal, alles gut gelaufen, keine Probleme auf dem Zug nicht und drumherum auch nicht am Bahnhof und so. Und besser kann es gar nicht sein.
Fans, die aufeinander schauen, Stewards, die könnten eingreifen, wenn nötig, und das Zugpersonal, das Verständnis hat, die IB-Fanzüge sind gut unterwegs.
Der Thomas Pressmann unterwegs mit dem IB-Fanzug. Die schöne neue Arbeitswelt von heute ist modular, hybrid und flexibel. Das sind ja die Zauberworte der Büroplaner, die das Office von morgen designen. Etwas vom Wichtigsten ist die Infrastruktur. Ein Tisch und ein Internetanschluss, allenfalls ein Sekretariat und eine anständige Kaffeemaschine. Wer das braucht, ganz schnell, unkompliziert und auch nur für ein paar Stunden, der kann das jetzt auch zu Bern haben. Christian Dichti.
Die internationale Firma Regus ist spezialisiert, wenn es darum geht, anderen Firmen fertige Büroarbeitsplätze zu vermieten. In Bern hat die Firma jetzt ein neues Business-Center mit gut 100 Arbeitsplätzen eingerichtet. Regus stellt alles zur Verfügung, mehr als nur einen Schreibtisch und einen Bürostuhl, sagt Gerhard Gürtler, der Regionalgeschäftsführer.
Mit dem Büro zusammen, mit dieser Arbeitsplatzlösung, hat der Kunde eine Adresse, er hat eine Telefondienstleistung, seine Post wird verteilt und er kann seine Kunden in einem professionellen Umfeld empfangen.
Wer im Business-Center arbeitet, braucht also nur noch seinen Laptop anzuschliessen und kann loslegen. Sekretariat, die Küche, der Kopierer, der Raum für die Videokonferenz oder das Sitzungszimmer braucht er mit den anderen Mietern zusammen. Im Business-Center zu Bern arbeiten die unterschiedlichsten Kunden.
Unsere typischen Kunden sind entweder internationale Kunden, die hier in Bern ein Projekt haben. Andere Kunden sind aber auch Nachbarn, die vielleicht gerade am Umbauen sind und von dem her eine Abteilung oder 4-5 Arbeitsplätze zur Rego stellen.
Sagt Gerhard Gürtler. Ein Büro nur für ein paar Tage, ein paar Wochen oder ein paar Monate zu mieten, das entspreche einem Bedürfnis der Wirtschaft, so der Regionalleiter. Firmen und ihre Mitarbeiter sparen so zum Beispiel viel Zeit.
Es ist ein Ersatz für Reisen und es ist etwas, das immer mehr genutzt wird. Es ist ganz extrem genutzt worden, wo der irische Vulkan ausgebrochen ist. Dort sind unsere Videostudios absolut ausgebucht gewesen.
Das neue Bürokonzept spart nicht nur mehr Zeit, die Firmen sind auch viel flexibler. Sie können je nach Auftragslage sofort neue Leute anstellen und noch mehr Arbeitsplätze zumieten. Die Idee von flexiblen Büros ist nicht neu. Schon 1989 hat die Firma Regus zu Brüssel ihre erste sättige Business-Center aufgetan. Bis der Trend aber in die Schweiz gekommen ist, hat es etwas länger gebraucht. In der Schweiz werde ein neues Konzept zuerst hinter sie und für sie durchgerechnet, erzählt Gerhard Gürtler.
Noch vor 3 oder 4 Jahren, wenn ich in der Schweiz über innovative und neue Arbeitskonzepte geredet habe und gesagt habe, dass Firmen das werden auch in der Schweiz umsetzen, hat man das mit grosser Skepsis ist man dem begegnet. Also der Trend hat zwar länger gebraucht, bis er in die Schweiz gekommen ist, aber er ist jetzt da voll angekommen.
Büros für mobile Arbeiter von heute im Beitrag von Christian Dichti. Auch Grossunternehmen stellen ihre Bürowelten um. Swisscom zum Beispiel macht aus einem Konferenzhaus zu Bern einen verspielten Treffpunkt. Und die PostFinance baut am Stadtrand ein Hochhaus, das den Mitarbeitenden viel Platz für Kreativität gibt. Swisscom sagt ihr im Treffpunkt beim Bahnhof Brain Gym. Turnhauen für das Hirn und dort habe ich meine Gesprächsgäste getroffen. Der Stefan Dürig, Leiter Logistik von PostFinance, und der Christopher Berger von Büro B Architekten, der zusammen mit Overhage und Rocco Architekten das Büro Hochhaus baut. Und Christina Taylor, die die Wohnzimmer Büro Swisscom Welt aus Brockenhausmöbel erfunden hat. Ich habe sie als erstes gefragt, was denn da eigentlich passiert.
Mir ist es wichtig, dass es Raum gibt, wo man anders denkt. Wo man ein bisschen ausserhalb der Norm denkt. Und wo man Sachen hinterfragt und nachher auch sehr schnell Prototypen macht und schaut, was funktioniert und was nicht.
Also der Raum regt zum Denken an?
Der regt zum Kreativdenken an, zum Ausprobieren, zum Wissensaustausch.
Wer trifft sich hier?
Hier treffen sich Swisscom-Mitarbeiter, die Projekte umsetzen und das sehr schnell und gut sollten machen und wollen machen. Und auch Leute, die einfach zusammenkommen, von den verschiedenen Swisscom-Gebäuden, um Wissen auszutauschen.
Jetzt schauen wir schnell da hinter euch. Hat es einen riesigen Gong. Und der geht auch irgendeinmal mal. Warum oder wenn?
Der Gong geht, damit alle zur rechten Zeit am richtigen Ort sind, wenn wir ein Workout haben. Uns ist Timing sehr wichtig und dann geht das eigentlich nur mit einem Gong.
Dann stehen wir da auf einem flauschigen Teppich in allen Farben. Warum das? Das ist ja wie daheim.
Das ist, um das Akustikproblem zu verbessern, aber auch wiederum Inspirationsfördern, weil der Teppich ist zusammengesetzt von den Farben von der Landschaft der Schweiz und tut dann auch Diskussionen erregen. Warum ist der Teppich in so vielen verschiedenen Farben? Und so fördert er eigentlich auch, dass die Leute zusammen reden und nicht einfach jeder hinter seinem Laptop hockt und nichts sagt.
Und jetzt stehen wir hier an einem Tischli, der auf Rädli ist. Und so ein Tischli gibt es, glaube ich, so nicht im Laden, wenn man es suchen will. Dann findet man es nicht. Was ist denn das für eine Art von Stehpöckli?
Also hier ist mir wichtig, dass man lernt, aus wenig viel machen und das in einer kurzen Zeit. Das heisst, wir haben nicht so viel Geld gehabt. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann kaufen wir doch Möbel im Brockenhaus ein. Aber alle müssen mobil sein. Das heisst, wir tun Rädchen dran und alle müssen auch noch so klein in ein Gesamtkonzept passen. Das heisst, wir tun sie weiss anmalen. Und hier seht ihr jetzt eigene Kreationen von uns.
Christopher Berger, ihr seid Architekt, mit verschiedenen Umbauprojekten konfrontiert. Was, wenn ihr da reinkommt, habt ihr das schon mal gesehen? Oder wie fühlt ihr euch in dieser Welt hier, wenn ihr an das Schaffen denkt?
Ja gut, so in dieser Form wie jetzt hier, sehe ich so zum ersten Mal. Es ist natürlich eigentlich sehr eine inspirierende Umgebung. Es hat damit zu tun, dass es mal grundsätzlich sehr ein schöner Raum ist und der ist unterschiedlichst gefüllt mit unterschiedlichsten Möbeln. Das regt absolut an. Ich denke, das ist das, was einen Raum bringen kann für eine Arbeitswelt, dass er anregend ist, dass er aber eben auch gewisse technische Bedingungen erfüllt, wie Schallschutz erfüllt und dass man sich einfach auch wohlfühlt drin.
Jetzt hört man ja so Geschichten, zum Beispiel von Google, die haben ja zum Beispiel eine Rutschbahn vom einen Stock in den anderen Abend. Und wenn man telefonieren will, auch muss man in eine Gondel hocken. Das ist einfach ein Beispiel, das halt so ein bisschen um die Welt gegangen ist. Ist das die neue Art zu arbeiten?
Ich denke, es muss funktional sein. Darum haben wir auf eine Rutschbahn verzichtet hier. Aber es ist schon da zu arbeiten, dass man zusammenkommt, dass man außergewöhnlich, je weniger Mittel das man hat, je kreativer muss man sein, eine Lösung zu finden. Und man muss auch schnell sein und zusammen arbeiten mit verschiedenen Teams, nicht nur im eigenen. Und durch das braucht es einen Raum, ein weiteres Heim, wo man Projekte umsetzen kann. Und das ist schon die Zukunft für mich.
Das ist quasi ein Raum, den man nur nutzt, wenn man etwas zusammen zu besprechen hat. Oder wenn man mal irgendwie so ein bisschen ausplampen oder Gedanken kumpeln will. Ist das ein Luxus, den ihr euch leistet?
Ich glaube, Innovation ist kein Luxus, besonders in Märkten, die disruptiv exponiert sind. Also wir wissen ja, mit Skype und WhatsApp ist jetzt bei unserer Branche sicher nicht etwas, wo wir auf Innovationskraft und gute Zusammenarbeit von Teams können verzichten. Für mich ist es absolutes Mass, dass man hier an vorderster Front mitkämpft.
Stefan Dürig, ihr arbeitet an einem Konzept für einen Postfinanz-Neubau im Norden von der Stadt Bern. Es gibt ein Hochhaus. Wie kreativ muss ein Arbeitsplatz heute sein, wenn ihr ein Büroturm arbeitet für ein paar hundert Mitarbeiter, die aber dann auch permanent dort sind?
Es muss natürlich wichtig sein bei einem Neubau, dass man die Interaktion fördern kann, dass man Zonen hat, wo die Interaktion stattfinden kann. Wir haben ja auch Grossraumbüro in unserem neuen Hauptsitz von PostFinance. Neben diesen Grossraumbüro haben wir die Interaktionszonen, wo die Leute ungestört Diskussionen führen können, ohne dass sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Grossraumbüro stören. Zusätzlich haben wir auch Bereiche, ähnlich wie hier, für Regeneration. Regeneration ist nicht gemeint, dass man da herlegen kann und sich entspannen kann, sondern dass man wirklich mal konzentriert das Konzept lesen kann oder eine Diskussion führen mit jemandem. Solche Zonen haben wir vorgesehen in unserem neuen Hauptsitz und in dem Konzept, das wir jetzt am Umsetzen sind.
Ihr habt ja Architekten, die das für euch umsetzen, eben zum Beispiel der Herr Berger vom Büro B-Architekten. Wo seid ihr gegangen? Nahrung holen für ein Raumkonzept oder für verschiedene Raumkonzepte? Hätte das können aus dem Ärmel schütteln oder seid ihr da auf kreative Pfade gegangen?
Wir haben das Projekt aus einem Wettbewerb entwickelt und wir Architekten haben dort ja verschiedene Ansätze. Einerseits werden wir konfrontiert in dem Sinn mit der Kultur von einer Unternehmung. Das ist zwingend. Jede Unternehmung, wie jetzt beispielsweise Swisscom und PostFinance, haben eine Arbeitsplatzkultur, die sie umsetzen. Und andererseits müssen wir Architekten ja auch schauen, dass wir ein Gebäude erstellen, das halt über einen längeren Zeithorizont kann funktionieren und die Zone bringt. Das heisst, für uns ist sehr wichtig, wie wir so ein Konzept, ein Arbeitsplatzkonzept können umsetzen in einen Grundriss, in eine Zonierung, dass er eben auch verschiedene Möglichkeiten zulässt.
Herr Dürig, die Zonen erwähnt, die verschiedenen, wenn wir jetzt zum Beispiel in eine Zone hineindenken, jetzt in dem Neubau, wo ihr plant, verantwortet, wo man eben einander begegnen kann, wo quasi eben der Kreativitätsanspruch besonders hoch ist, so vielleicht, wie er jetzt hier vorgelebt wird. Wie sieht das bei euch mal aus? So ein bisschen, wie könnte das daherkommen?
Das wissen wir schon sehr konkret, wie das daherkommt. Wir möchten verschiedene Zonen schaffen mit verschiedenen Möbeln, dass man Stehmeeting kann machen, dass man kann sitzen miteinander. Wir haben ja auch eine Bibliothek bei uns für eben die Innovation, dass man auch mal Sachen nachschlagen kann. Also wir wollen vor allem sehr flexibel sein, verschiedene Arten haben, nicht einfach ein Standardsitzungszimmer, dass man je nach Präferenz, die man hat, eben entsprechende Meetings oder Austausch kann schaffen.
Jetzt, wenn man so Räume plant und die Frage geht an alle, kann man eigentlich das Büro, wie man es heute kennt, einfach mal, muss man das in Papierkorb haben, muss man das mal einfach wegdenken? Ist heute eine andere Arbeitswelt mit anderen Herausforderungen, als man es vielleicht als dir und ich jetzt das einfach erlebt hat bis an den Tag heute?
Ich bin überzeugt davon, weil es sieht jeder selber, wie mobil man selber ist heute. Man hat einen Laptop, man hat Internetzugang überall, man hat ein Handy. Es ist nicht mehr so, dass man heute an einen Arbeitsplatz gebunden ist. Man kann überall arbeiten. Ich bin der Meinung, dass es fließt ineinander rein, die verschiedenen Zonen. Und dem muss man Rechnung tragen. Und ich glaube, das ist erst der Anfang heute, wo wir uns bewegen mit den Arbeitsmitteln, die wir haben.
Jetzt wollen wir hier noch einmal schauen, Frau Theiler. Ich sehe da zum Beispiel Stühle, die sind so wie halbe Eier, wo man drinnen liegen kann und quasi wie eine Privatsphäre für sich hat. Was hat das mit sich?
Es ist sehr wichtig, dass man Zonen hat, wo man offen miteinander redet, wo aktiv sind, aber auch Zonen, wo man sich zurückziehen kann und mal für sich etwas machen und in Ruhe über etwas nachdenken. Mir ist sehr wichtig in der Arbeitsplatzgestaltung, dass man da auf die Bedürfnisse des Menschen eingeht und für alle die Bedürfniszonen hat.
Also es muss ja insbesondere halt die Arbeitsleistung quasi steigern, nehme ich doch mal an, Herr Dürig.
Da gehe ich davon aus, dass man eben solche Zonen schafft, dass man auch flexibel zusammenkommen kann, die Interaktion fördern und nicht muss ein Sitzungszimmer suchen, eins buchen und dann trifft man sich, sondern dass man eine Idee hat, dass der Austausch kann stattfinden kann. Ich bin überzeugt, dass das unter dem Strich die Unternehmen weiterbringt.
Aber die Leute sind doch immer noch die gleichen. Das Holzköpfe bleiben Holzköpfe.
Ja, das ist ja so. Aber ich glaube, Kreativität wird wirklich angeregt. Und Innovation ist auch bei uns ein sehr grosses Thema. Das Prototyping, das ihr angesprochen habt, das kennen wir auch. Wirklich gerade etwas basteln, zum Teil sogar ein Gerät basteln. Das sieht manchmal aus wie bei uns wie in einer Schule, wo man Bastelstunde hat. Aber da kann man sich dann etwas vorstellen und nicht eben so eine Frontalkollision einfach mit einer PowerPoint-Präsentation. Und das bringt Innovation und das bringt die Firma weiter, da bin ich auch überzeugt, ganz sicher.
Hat das eure betriebliche Kreativität im Architekturbereich angeregt, wenn ihr an das oder andere Projekte hergeht, die quasi die moderne Arbeitswelt repräsentieren?
Ja, sicher sehr. Also wir Architekten haben vorhin ja noch über das Clean Desk geredet, das wäre bei uns gar nicht möglich.
Weil das müssten wir noch schnell erklären, Clean Desk.
Also Clean Desk ist eigentlich ein Begriff, der sagt, wenn man einen Arbeitsplatz teilt, dass der Arbeitsplatz am Abend entsprechend muss aufgeräumt sein, dass wieder eine neue Person könnte daher sitzen am nächsten Tag und es gut aussieht wird. Und bei uns Architekten ist das eigentlich wahrscheinlich undenkbar, weil wir haben natürlich, wenn wir jetzt beispielsweise einen Wettbewerb machen, viele Pläne und so, wir brauchen Modelle, wir brauchen Muster, wir brauchen dort Kreativität und das wird hier hergetragen und das muss halt ein Moment lang in diesem Raum sein, man muss sich auf dem Raum inspiriert fühlen und das ist etwas, was man jetzt beispielsweise hier sehr gut sieht, also man fühlt sich inspiriert, einerseits durch die Vielfältigkeit, wie wir vorher gesagt haben, aber andererseits scheint mir, hat der Raum auch etwas Frisches und etwas Vergängliches und das finde ich mir sehr wichtig, oder? Also, dass man nicht das Gefühl hat, alles muss in Stein gemeißelt sein, sondern dass man eben etwas bewegen kann, man kann etwas herentun, man kann etwas wegnehmen, es verändert sich und das, denke ich, das hilft, um im Arbeitsalltag auch ein bisschen frischer zu bleiben.
Gut, man kann sagen, der Chef richtet sie, er macht es zwar besonders kreativ, aber ich kann meine Pflanzen auch nicht mehr mitnehmen und mein Bild vom Hund oder von den Kindern auch nicht mehr. Clean Desk heisst, ich gehe am Abend und als wäre ich nicht da gewesen. Oder ist das nicht auch der Wandel auch etwas, wo dann die Leute auch ein bisschen Mühe haben damit?
Das ist sicher so. Es muss vor allem vorgelebt werden vom Management. Das Management muss das vormachen. Das heisst, dass Vorgesetzte eben keine Einzelbüro haben, sondern auch im Grossraumbüro sind und am Abend ihren Arbeitsplatz so durchräumen, dass am nächsten Morgen wieder jemand Neues an den Arbeitsplatz her kann. Und das mit dem Bildchen vom Hund, das ist ja so. Man kann sich da nicht mehr einrichten für die nächsten 20 Jahre an einem Arbeitsplatz. Da muss man auch die neuen Medien brauchen, sei es ein Hintergrund bei einem iPhone, dass man dort das Foto von seinem Hund hat. Ja.
Frau Taylor, ich nehme an, ihr wisst nicht, was die Leute wirklich denken, aber seht ihr an, dass sie glücklich sind oder dass sie das Gefühl haben, das Fakt?
Man muss nur beobachten, wie ihre Körpersprache sich ändert, wie sie reinkommen, wie sie sich verhalten, und das sagt eigentlich schon sehr viel. Und es ist immer voll.
Ein neues Gefühl im Büro von morgen. Darüber geredet hat Christina Taylor von Swisscom, der Christopher Berger von Büro B Architekten und der Stefan Dürig von PostFinance. Kurz vor den 6 fassen wir die Aktualitäten vom Tag aus der Region nochmal zusammen. Elisa Hänni.
Die Berner Regierung will, dass der Militärflugplatz Meiringen längere Flugpausen macht, 4 Monate pro Jahr, aus Rücksicht auf den Tourismus. Und es soll jährlich nicht mehr als 4'000 Flugbewegungen geben. Das Militärdepartement sagt, weniger als 5'000 gehe nicht. Am Schluss entscheidet der Bundesrat. Eine Kommission vom Berner Kantonsparlament schlägt vor, dass die psychiatrischen Kliniken aus der Verwaltung ausgelagert werden. Sie sollen unternehmerisch selbstständig sein, gleich wie die Spitäler. Kantonsregierung und Personalverbände sind dagegen. Die Berner Kantonsregierung will auch in Zukunft mehr verdienen als die bestzahlten Chefs in der Verwaltung. Allerdings müssen es nicht mehr unbedingt 15% mehr sein wie heute. Sie sind bereit, zu wie viel mehr bei Gelegenheit zu überprüfen, schreibt die Regierung ihre Antwort auf eine SVP-Motion. IB-Fans fahren seit dieser Saison an Auswärtsspiel mit Extrazügen ohne Sicherheitsleute von SBB, dafür mit Zürichen von IB selber. Das funktioniere gut, sagen IB, die SBB und die Fans. Und bei einer Reportage gestern im Fanzug auf Lausanne und zurück ist auch der Pilier-Kontrolleur Karl Hess sehr zufrieden gewesen.
Das war ein schöner Tag, ganz normal, alles gut gelaufen, keine Probleme auf dem Zug nicht und darum auch nicht am Bahnhof und so. Und besser kann es gar nicht sein.
Jetzt zu den Wetteraussichten, der Jörg Zog von SF Meteo.
In der Nacht gibt es vor allem im Oberwallis und im Hasital noch zeitweise ein bisschen Schnee. Da muss man mit glatten Strassen rechnen. Sonst ist es meistens trocken und aufgelockert bewölkt. Die Temperatur geht im Flachland auf etwa minus 2 Grad zurück. Morgen am Dienstag hat es dann in die Freiburger und Berner Alpen und auch im Wallis zuerst noch dickere Wolkenfelder rum. Im Laufe des Tages wird es in diesen Regionen immer sonniger. Sonst gibt es eher am Vormittag und am Mittag ein paar sonnige Abschnitte. Am Nachmittag ziehen dann mit den Beisen wieder neue Hochnebelwolken ins Mittelland und ins Emmental. Im Rhonetal geht es aufwärts mit der Temperatur bis auf 10 Grad. Z Bern und zu Freiburg hat es am Nachmittag etwa 6 Grad und auf 2000 Meter Höhe gibt es minus 5 Grad. Am Mittwoch hat es im Mittelland zuerst noch ein bisschen Hochnebel rum. Sonst ist es ziemlich sonnig bei etwa 10 Grad.
So viel Nachrichten und Geschichten aus der Region. Für heute alles im Netz regionaljournal.ch und für euch parat als Podcast zum Abladen. Redaktion Peter Brandenberger, am Mikrofon Michael Sali.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.